Beim Vorbereiten der Abendmahlspredigt für heute und beim Lesen des Textes aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 46, und zwar steht dort geschrieben, 2, Vers 46, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern, nahmen die Speise mit Freuden und einfältigem Herzen. Und da ist mir ein Detail hängen geblieben. Sie hielten die Mahlzeiten, also das Brotbrechen, mit Freude. Wie anders ist es doch oft auch bei uns. Bei einer Umfrage von unter christlichen Jugendlichen wurde die ernste und beinahe trostlose Stimmung im Abendmahl festgestellt. Die Leute schauen teils traurig, teils deprimiert aus der Wäsche, wird gesagt. Manche schluchzen leise vor sich hin. Für junge Menschen ist das oft ein seltsames und auch erschreckendes Bild von einer Feier mit Freude. Aber wie erleben wir es? In meinen Predigten beginne ich oft mit den Worten: Heute feiern wir das Abendmahl. Wenn ihr euch daran erinnern könnt. Feiern. Also, wir feiern hier wirklich etwas? So richtig, so mit Freude? Ist das wirklich ein Feier? Und dann, neben dem Ganzen, gibt es auch die vielen Erwartungen. Erwartungen der Teilnehmenden, also jeder, der hier ist. Einmal an den Prediger, Erwartungen an die anderen links und rechts neben mir, vielleicht auch Erwartungen zum Ablauf, wie denn so ein Abendmahlsgottesdienst idealerweise verläuft, oder auch Erwartungen an sich selbst. Einmal wanderten zwei Jünger sehr deprimiert von Jerusalem in den nahegelegenen Ort Emmaus. Die Geschichte gibt es in Lukas 24 nachzulesen. Und dies geschah übrigens nach Jesu Tod, am dritten Tag, dem Sonntag. Und unterwegs treffen diese zwei deprimierten Jünger einen, mit dem sie ins Gespräch kommen. Dieser eine ist Jesus. Doch sie erkennen ihn gar nicht. Sie klagen ihm ihr Leid. Wie soll es denn anders sein? Sie haben Jesus verloren. Dem sie nachfolgten, wurde umgebracht. Dieser Unbekannte versuchte sie aber zu trösten. Aber alles Reden läuft ins Leere. Alle Argumente bleiben unverstanden. Selbst Bibelworte, die er zitierte, die kommen bei den beiden nicht an. Und am Ende, angekommen bei sich zu Hause, es war schon etwas später, da haben sie gemeinsam zu Abend gegessen. Und dann wird dort berichtet, in Vers 30, es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Sie erkannten ihn nicht, als sie ihn trafen. Sie erkannten Jesus nicht im Gespräch, in der Diskussion miteinander. Sie erkannten Jesus nicht, als er ihnen die Schrift zitierte und sie aufmunterte. Sie erkannten ihn erst dann, als sie gemeinsam zu Tisch das Brot brachen. Mit anderen Worten, die Emmaus-Jünger erkannten Jesus erst, als sie mit ihm gemeinsam das Essen teilten, zu Tisch saßen. Jesus hatte seinen Freunden bei der letzten Mahlfeier vor seinem Tod eine Sache aufgetragen. Das tut zu meinem Gedächtnis. So oft ihr esst und trinkt, zusammenkommt, tut das so oft zu meinem Gedächtnis. Und seit Ostern, also seit dem Passa, erfahren sie im Abendmahl, dass Jesus in der Gegenwart seiner Gemeinde bleibt. Dass er ihnen ganz nahe sein möchte, seiner Gemeinde. Neben den Gottesdiensten im Tempel und Synagogen treffen sie sich regelmäßig in den Häusern zum sogenannten Brotbrechen, die ersten Christen. Und wir lesen darüber, sie waren beieinander im Tempel und brachen dann das Brot. Hier und dort in den Häusern hielten die Mahlzeiten mit Freude. Und so entstanden die Abendmahlsfeiern. Ich komme aus einer Familie mit sehr vielen Onkels und Tanten. Also aus einer größeren Familie. Von Papas Seite gibt es da 8 weitere, von Mamas Seite nochmal 2. Nun, bei diesem Sachverhalt allein schon gibt es viel Gutes, aber auch weniger Gutes. Ich möchte mich heute aber natürlich nur auf das Gute konzentrieren. Bei Festen und Familientreffen, da waren dementsprechend auch sehr viele Kinder da. Was natürlich super war, ja, meine ganzen Cousins und Cousinen. Das war ein ganz besonderer Tag. Wir hatten sehr viel Spaß zusammen, wir haben sehr viel gespielt. Das war immer ein Highlight für uns Kinder. Und an diese Zeit erinnert man sich sehr, sehr gern auch zurück. Beim Mittagessen gab es dann aus sicherlich praktischen Gründen neben dem großen Tisch der Eltern, der Erwachsenen, oft auch einen Kindertisch daneben, wo die Kinder dann zusammensaßen. Doch ab einem bestimmten Alter zog es uns irgendwie immer an den großen Tisch. Wir haben immer dahin geschaut. Und als ich dann letztendlich alt genug war und man mich auch bei den Großen ernst nahm, war das etwas ganz Besonderes. Das war einfach ein toller Moment, endlich bei den Großen zu speisen. Man gehört zu den Großen nun dazu. Ja, unsere Welt ist ebenfalls so gestrickt, dass es Menschen gibt, die sitzen am Tisch der Großen und andere am kleinen Tisch, am Kindertisch. Ja, wir sprechen von der ersten und der dritten Welt. Die Nordhalbkugel ist da ganz oft die erste Welt, ja, der große Tisch. Und auf der Südhalbkugel sitzen oft dann die Kleinen. Und diese Einteilung findet sich auch in unserem Land wieder, auch in unserer Stadt wieder. Und manchmal kann man sie auch in den Gemeinden entdecken. Natürlich nicht in unserer, aber das gibt's. Jesus hat diese Einteilung nicht akzeptiert. Von arm oder reich, den Großen oder den Kleinen. Für ihn hat jeder Mensch ein genau gleiches Lebensrecht. Jeder ist gleich wertvoll für Jesus gewesen. Und Jesus hat das sogar öffentlich demonstriert. Er hat es gezeigt. Ja, wenn er zum Beispiel mit den Zöllnern wie Levi oder Zachäus, wenn er sie besuchte, Zöllner waren die Bösen. Ja. Er hat sich aber Zeit für sie genommen. Oder wenn er die sündige Frau, die ihn dann mit Öl salbte, ihr wisst es noch, und mit den Haaren trocknete. Da hat er sie auch verteidigt von den angesehenen Pharisäern der damaligen Zeit, die ja von oben herab auf sie geschaut haben. Und er zeigte ihnen damit, wie wertvoll diese Menschen doch Gott sind und wie sehr Gott sie liebt. Indem Jesus mit ihnen feierte, wollte er ihnen eine Vorstellung von der Freude Gottes geben, über ihre Rückkehr in die Gemeinschaft mit ihm. Gut, dass diese Menschen zu mir kommen. Und Paulus hält diese Vorstellung als eine für jede Gemeinde verbindliche Vision fest, wenn er in seinem Brief dann schreibt, in Galater 3, Vers 28, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht mehr Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Was für schöne Worte. Jede Abendmahlsfeier ist dafür ein Symbol, denn sie hat ihre Wurzel in Jesu radikaler Gastfreundschaft, jedem gegenüber. Und wenn sie unsere Gemeindekultur nicht prägt, brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wieso sie so pseudohaft, ja, und unecht vielleicht hier und da mal erlebt wird. Ganz besonders von jungen Menschen. Als adventistische Kirche feiern wir auch das offene Abendmahl. Einer der protestantischen Kirchenväter, sein Name ist John Wesley, sicherlich von ihm schon mal gehört, lebt im 18. Jahrhundert. Er war überzeugt, Gott gebraucht das Abendmahl zu mehr als nur zur Glaubensstärkung. Im Abendmahl schenkt Gott Glaube, ja. Und darum riet Wesley allen zum Abendmahl, die auf der Suche nach diesem, ja, geistlichen Leben waren. Jedem. Auch wenn sie sich selber vielleicht noch nicht als Christ bezeichnet hätten. Für Wesley liegt die Teilnahmeberechtigung nicht in irgendeiner moralischen Vollkommenheit oder sündloser Lebensführung oder einer Heilssicherheit, dem Alter oder der Kirchenzugehörigkeit oder der Taufe. Voraussetzung für ihn war das aufrichtige Verlangen, Gottes Gegenwart zu erfahren. Ich möchte Gott nah sein und sich auch von Jesus beschenken zu lassen. Dieses Verlangen war ausschlaggebend. Und das meinen wir, wenn wir auch vom offenen Abendmahl sprechen und auch dazu einladen. Aber kommt das immer rüber? Wird das verstanden? Laden wir auch Gäste zum Abendmahl ein? Laden wir unsere Jugendlichen zum Abendmahl ein? Und dann gibt es dann noch die andere Gruppe. Wir erinnern uns an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf oder vom verlorenen Groschen. Sicherlich. Wo Gott besonders die Verlorenen zur Umkehr und auch zur Heimkehr rufen möchte. Das Gleichnis war an die Verlorenen gerichtet, die mal da waren, die dazugehörten, aber jetzt nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Und mit diesem, ja, Gleichnissen rechtfertigte sich Jesus vor den Gläubigen der damaligen Zeit, die ihn wiederum kritisierten, zum Beispiel auch die Pharisäer. Und Jesus erklärte ihnen in diesen Gleichnissen diese grenzenlose Liebe Gottes. Jesus erwartete die Verlorenen, erwartete sie nicht im Gottesdienst, dass sie automatisch selber von alleine kommen und dann erst bedient werden. Nein, Jesus ging, wie man so schön sagt, an die Hecken und Zäune, auf die Straßen und Gassen, um sie zu suchen und zu finden, diese Verlorenen. Wurde proaktiv. Sind wir auch so offen und rufen Menschen hierher zu uns? Sagen ihnen, dass sie Teilhaber sein können am Reich Gottes, jedem Einzelnen. Vielleicht auch am, ja, mit dem Abendmahl anfangend. Jesu predigte nicht einfach zu den Verlorenen damals, sondern er schenkte ihnen Zeit, schenkte ihnen auch Aufmerksamkeit, er schenkte ihnen Liebe und er zeigte dies auch. Und sein erstes Instrument dabei war ganz oft, nicht immer, aber ganz oft, die Tischgemeinschaft. Sie aßen zusammen. Jesu radikale Gastfreundschaft gibt dem Abendmahl Glanz, Festlichkeit und auch Adel. Denn jeder, der dabei ist, ist ein Kind Gottes. Wenn diese Kultur unsere Abendmahlsfeiern prägt, ist sie im eigentlichen Sinne ein christlicher Gottesdienst. Und ohne diese Liebe wäre ein Abendmahl nichts weiter als ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Begreifen wir, dass es beim Abendmahl um Gottes radikale Gastfreundschaft geht? Verstehen wir das? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Wenn wir heute das Abendmahl miteinander feiern, dann lasst uns nicht vergessen, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir heute feiern, lasst uns wirklich daran erinnern, daran denken, was er für die verlorenen Menschen ebenfalls getan hat. Amen.